Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Samuel Rindlisbacher zu Ihnen, doch vorher hören Sie ein Solo von Robert Roos mit dem Titel »Fürchte nichts, kleine Herd«, sowie die Schriftlesung. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Glauben nur, all das hier. Es braucht Mut, um anders zu sein. Zu diesem Thema möchte ich lesen aus der Heiligen Schrift und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Ich lese aus 2. Korinther 6, die Verse 14 bis 2. Korinther 7, Vers 1. Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.
Mut, um anders zu sein. Jetzt wollen wir miteinander die Bibel aufschlagen, nämlich in 2. Mose 26. Es geht da um die Stiftshütte, Verse 7 bis 13. Dann werdet ihr denken, was hat das für einen Zusammenhang mit unserer Botschaft? Nun, ich werde es im Lauf dieser Botschaft euch erklären. Da lesen wir 2. Mose 26, Vers 7 bis 13. Und du sollst Zeltdecken aus Ziegenhaar machen, ein Zeltdach über der Wohnung. Dann heißt es, 11 solcher Zeltdecken sollst du machen. Die Länge einer Zeltdecke soll 30 Ellen und 4 Ellen die Breite sein. Ein Maß für die 11 Zeltdecken. Also das heißt, der Mose musste 11 Bahnen machen, alle genau gleich breit und genau gleich lang, gemacht aus Ziegenhaar. Dann heißt es weiter, Vers 9, verbinde 5 Zeltdecken für sich und ebenso die übrigen 6 Zeltdecken für sich. Das heißt, er musste also 5 Streifen nehmen, zusammennähen und die anderen 6 auch zusammennähen, dann gab es 2 Decken. Und dann heißt es weiter, verbinde 5 Zeltdecken für sich und ebenso die übrigen 6 Zeltdecken für sich. Und die 6. Zeltdecke an der Vorderseite des Zeltes lege doppelt. Bringe auch 50 Schleifen am Saume der einen Zeltdecke an, der äußersten, an der einen Verbindungsstelle, und 50 Schleifen am Saum der äußersten Zeltdecke der anderen Verbindungsstelle, dann stelle 50 große Haken her, führe die Haken in die Schleifen ein und füge das Zeltdach zusammen, sodass es ein Ganzes wird. Also bis hierher. Nun, in der Bibel ist es so, dass Zahlen auch eine Bedeutung haben. Zum Beispiel die Zahl 5 ist die Zahl der Gnade in unserer menschlichen Schwachheit. Die Zahl 6 ist die Zahl des Menschen, die Sünde, Elend, Not. 50 ist die Zahl des Jubeljahres. Da mussten die Sklaven freigelassen werden. Die Zahl 10 heißt, es hat sich alles erfüllt. Zahl 11 ist die Zahl der Unordnung. Und Erz bedeutet Gericht, ein Hinweis auf Golgatha. Und jetzt wollen wir zu unserer Botschaft kommen. Und wir wollen in dieser Botschaft diese Zeltdecke miteinander anschauen und uns fragen, was hat diese Zeltdecke für uns zu sagen, für unser Leben mit Jesus? Als der Herr Himmel und Erde schuf, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, die ganze Schöpfung, da hat der Herr immer wieder gesagt, und siehe, es war gut. Und interessant, am sechsten Tag, die Zahl des Menschen, die Zahl 6, da hat der Herr das Urteil gefällt über die Schöpfung, die er an diesem Tag gemacht hat. Und siehe, es war sehr gut. Der Mensch ist sehr gut gemacht vom Herrn. Der Mensch, die Krone der Schöpfung. Gottes Bild ähnlich, ausgestattet mit einem freien Willen. Fähig zu denken und zu wollen. Zu lieben und zu hassen. Dem Bilde Gottes ähnlich. Und nachdem Gott diesen Mensch geschaffen hatte, gibt er dem Menschen sofort einen Auftrag. Er sagt dem Menschen nämlich in 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, wir wollen Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische, und jetzt will ich immer das Herrschen wieder einfügen. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, und die sollen herrschen über die Vögel des Himmels, und die sollen herrschen über das Vieh auf der ganzen Erde, und die sollen herrschen über alles das, was auf Erden kriecht. Über die Natur herrschen kann man aber nur, wenn man sich selber auch beherrscht. Und der Mensch, was hat er getan? Von Gott geschaffen, um zu herrschen. Herrschen in diesem Sinne bedeutet, behüten, bewahren, fördern und gestalten. Und nicht etwa im negativen Sinne unterdrücken, ausbeuten oder gar zerstören. Als die Sünde dann in das Leben der Menschen kam, war es mit diesem positiven Aspekt der Herrschaft vorbei. Nicht mehr bewahrt, nicht mehr gefördert, nicht mehr gestaltet. Durch die Sünde ist es dem Menschen verunmöglicht, diesen positiven, göttlichen Aspekt der Herrschaft auszuüben. Der Mensch, anstelle dass er herrscht, ist er nun gefangen von der Sünde. Anstelle dass er aufbaut und gestaltet, zerstört er. Anstelle dass er bewahrt und beschützt, wendet er Gewalt an und unterdrückt. Überall da, das kann man sehen in der ganzen Menschheitsgeschichte, überall da, wo der Mensch seine Füße hintritt, da fließt Blut, werden Tränen vergossen, geschieht Leid und Not. Und als der Mensch den Fuß auf den Mond setzte, kam mit dem Menschen die Sünde auf den Mond. Überall da, anstelle Gottes Herrschaft, die Herrschaft der Sünde. Die Sünde zum Tod und zum Verderben. Und um diese Linie des Todesherrschafts zu unterbinden, kommt der Herr Jesus, der zweite Adam. Das heißt nämlich in 1. Johannes 3, Vers 5, Christus ist erschienen, damit er die Sünde wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Die Linie des Sieges, des Triumphes, der göttlichen Herrschaft wird wieder aufgerichtet in Jesus Christus. Und in Kolosser 2, Vers 15 heißt es, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Jesus Christus. Die Herrschaft Gottes wird wieder aufgerichtet in Jesus Christus. Das, was der erste Adam verloren hat, hat der zweite Adam, Jesus Christus, wieder aufgerichtet. Und in diesem Jesus Christus sind wir berufen, um zu herrschen. Es heißt in Römer 5, Vers 17, denn wenn infolge des Sündenfalles des einen, das heißt des Adams, des ersten Adams, der Tod zur Herrschaft kam, also nicht das, was Gott dem Menschen befahl, herrschet über die Schöpfung, herrschet über euch selber, sondern der Tod hat geherrscht, dann heißt es weiter, kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und hier stellt sich uns die Frage, herrschen wir in unserem Leben mit Jesus? Auf welcher Seite stehen wir? Immer noch auf der Seite des Todes, des Verderbens? Sind unsere Füße voll von dieser Not und Verderben? Oder herrschen wir mit dem Herrn Jesus? Wie es da heißt im Römer 5, Vers 17, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen. Also nicht erst in Zukunft, sondern heute. Im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie sieht es aus in unserem Alltag? Wie sieht es aus an unserer Arbeitsstelle? Wie sieht es aus hinter dem Kochtopf, wo wir unser Mittagessen zubereiten? Leben wir vom Sieg Jesu aus? Freuen wir uns, dass wir überwinden sind mit ihm? Von einem Sieg zum anderen gehen? Und der Psalmist sagt, man singt vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Wie sieht es da aus? Oder ist die Macht der Sünde in meinem Leben viel stärker, obwohl ich Christ bin? Auf welche Seite geht die Waage meines Lebens? Nun, der Apostel Paulus, er hatte keine Scheuklappen. Er ging durch diese Welt und er wusste, wir haben einen harten Kampf zu kämpfen. Und er sagt auch über sein eigenes Leben, Römer 6, 12 bis 14, lasset die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe. Also auch hier wieder, es geht um Herrschaft. Entweder der Sünde zum Tode oder Jesus Christus zum Leben. Lasset die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seine Begierden keinen Gehorsam. Auch gebet nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren, das heißt tot in Sünde und Übertretung, und nun lebendig sind, und eure Glieder Gottes als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie sieht es aus? Herrschen wir? Ist das Sieg und Freude in unserem täglichen Leben? Ist Jesus der, der uns beherrscht? Ich denke, diese Ziegenhaardecke will uns etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Schon im Alten Testament, und das macht mich so froh, schon im Alten Testament finde ich neutestamentliche Werte. Ein Hinweis auf das Leben im Geist, der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Es ist das Dilemma, wo wir jeden Tag drinstehen. Entweder oder. Entweder Sieg oder Niederlage. Und diese Zeltdecke will uns zeigen, wie wir aus der Niederlage herauskommen zu einem Leben im Sieg. Die Bibel sagt uns in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass alle Schrift uns von Gott eingegeben ist, nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, die ganze Bibel ist dazu da, damit ich lerne, damit ich Dinge besser verstehe, damit ich den Weg zu einem Leben in der Heiligung gehen kann. Und darum darf ich aufgrund von 2. Timotheus 3, Vers 16, darf ich diese Ziegenhaardecke anwenden auf mein neutestamentliches Leben und anwenden. Ich darf daraus lernen. Die ganze Stiftshütte war dazu da, um hinzuweisen, mit ihrer ganzen Symbolik, mit ihren Priestern, mit den Opfern hinzuweisen, zuerst einmal auf Jesus Christus und das Werk, das er getan hat am Kreuz von Golgatha. Gleichzeitig aber auch ein Hinweis auf Israel und ein Fingerzeig für uns als Gemeinde Jesu. In der Bibel werden anhand von Bildern, anhand von Symbolik, wird uns sehr viel vermittelt. Zum Beispiel Gold. Es ist ein Bild auf eine geschenkte Gerechtigkeit. Die Stiftshütte, die war überkleidet mit Gold. Ein Hinweis auf das, dass Jesus Christus uns gemacht hat, zu Königen und Priestern, nicht aus uns, Gottes Gabe ist es, nicht aus Verdienst, sein Geschenk. Das ist das Bild des Goldes. Und es heißt in Titus 3, Vers 5, er machte uns selig. Und da kommt die Frage, Warum wohl? Dann die Antwort: nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Überkleidet mit Gold. Und in Römer 3, 24: und wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Gold, ein Hinweis auf geschenkte Gerechtigkeit. Silber, welches Metall wurde bezahlt, dass er Josef verkauft wurde? Von seinen Brüdern nach Ägypten. Silber. Wie viele Silberstücke hatte Judas erhalten für den Verkauf des Herrn Jesus? 30 Silberstücke. Und wisst ihr, die Stiftshütte, das Heiligtum, stand in Füßen aus Silbern. Ein Hinweis auf den Preis, der bezahlt wurde für deine und meine Erlösung. Erlöst mit dem teuren Blut eines unschuldigen Lammes. Bronze oder Erz ist ein Bild auf das Gericht, ist ein Bild auf Golgatha. Der Brandopferaltar war gemacht aus Erz. Erz ist hart, unnachgiebig. Und so war das Gericht am Kreuz von Golgatha unnachgiebig, hart. Ein Lamm bedeutet Unschuld. Und der Johannes der Täufer ruft: siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Die Taube hat die Bedeutung von Sanftheit und ist auch ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Und genauso gibt es auch in der Bibel Zahlen, die uns etwas versinnbildlichen wollen, die eine Bedeutung haben. So sagt uns die Bibel zum Beispiel, wo zwei eins werden, worum sie bitten wollen, es soll ihnen widerfahren. Die Zahl der Einheit ist die Zahl zwei. Zwei werden ein Fleisch sein, die Einheit. Die Zahl zwei weist hin auf Zahl der Gemeinschaft. Zahl der Einheit. Die Zahl 3 zum Beispiel weist hin auf die Vollständigkeit. Wie hat sich unser lebendiger Gott geoffenbart? Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gott hat sich uns geoffenbart in drei Wesensoffenbarungen. Es heißt in der Schrift: Gott ist Geist, Gott ist Licht und Gott ist Liebe. 3. Der Mensch besteht aus drei, nämlich Geist, Seele und Leib. Die Zahl 4, wie viele Himmelsrichtungen gibt es? 4. Wie viele Weltreiche gibt es laut dem Buch Daniel? 4. Die Schöpfung war am vierten Tag vollendet. Das sind alles Hinweise und Bilder. Die Zahl 5, und die Zahl 5 kommt hier wieder vor. Die Zahl 5 hat eine doppelte Bedeutung. Sie bedeutet, auf der einen Seite zeigt sie uns die menschliche, die schwache Seite, das Geringe und das Kleine. Als der David zum Heer der Philister kam, was haben seine Brüder gemacht? Sie haben ihn ausgelacht, er war der Kleine, der Geringe, der bei den Schafen war. Gering, schwach, wie viele Finger haben wir an einer Hand? 5, schwach. Ohne die zweite Hand geht es nicht so gut. Und als der Herr Jesus den Jüngern sagte: gebt ihr ihnen zu essen, was haben sie gesagt? Herr, wir haben ja nichts, denn nur 5 Brote und 2 Fische. Schwachheit. Und dennoch zeigt die Zahl 5 uns auch etwas, nämlich Gottes Gnade in unserer menschlichen Schwachheit. Der Herr Jesus nahm die 5 Brote, er dankte und er gab und es blieb übrig. Wenn wir unsere Schwachheit ihm bringen, dann macht er viel daraus. Als der David seine 5 Steine aus dem Bach benahm, und er sagte er zum Goliath: ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, den du gelästert hast. Und er nahm nur einen Stein, und es hat gereicht. Die Zahl 5 in unserem Leben, die Zahl der Schwachheit, aber in Verbindung mit Gottes Gnade. Und darum sagt auch der Herr zum Paulus, als er ihn bittet: Herr, nimm mir diesen Pfahl aus meinem Fleisch, sagt der Herr ihm in 2. Korinther 12, Vers 9: lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Die Zahl 5, und die finden wir hier in dieser Decke. 5 Bahnen musste der Mose zusammennähen. Und dem gegenüber war die Zahl 6, die Zahl des Menschen. Am 6. Tage wurde der Mensch erschaffen. Die Zahl 6 ist auch die Zahl der Unruhe, des Mangelhaften. Und wer von uns könnte sagen, er sei vollkommen? Wer ist am Abend nicht müde? Wer hat manchmal nicht schlaflose Nächte? Die Zahl 6 zeigt uns aber auch die Zahl der menschlichen Kraft, die Zahl der menschlichen Stärke, des Militärs und der Heeresmacht. Wisst ihr, wie viele Waffen der Goliath hatte? 6 Waffen. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Wisst ihr, wie schwer sein Spieß war? 600 Gramm. Eine römische Legion bestand aus 6000 Soldaten. Und der Übermensch, das ist die Vollendung des Menschen im Negativen, wird die Zahl 666 sein, der Antichrist. Der Mensch in Vollendung, aber ohne Gott. Und all diese Bilder sind Hinweise, die uns etwas lernen möchten. Und darum denke ich, dass diese Decke uns etwas sagen möchte, was wir tun müssen, um zu einem Leben im Sieg zu kommen, um zu einem Leben zu kommen in der Überwindung. Die Decke war gemacht aus Ziegenhaar. Ziegenhaar ist ein Bild dessen, dass wir mitten mit beiden Füßen im Leben stehen. Denn Ziegenhaar wurde verwendet, um Kleider herzustellen, wurde verwendet, um Decken, Zelte, sogar Weinschläuche herzustellen. Ziegenhaar, ein Material des täglichen Gebrauchs. Und so stehen wir, obwohl wir Christen sind, obwohl wir vom lebendigen Gott hineingenommen worden sind, in sein Heiligtum. Er hat uns gemacht zu Königen und Priestern, stehen wir dennoch mit beiden Beinen auf dem Boden. Wer ärgert sich manchmal nicht? Wessen Kinder treiben ihn nicht manchmal fast zu Weißglut? Wir stehen mit beiden Füßen auf dem Boden. Christen berufen zu einem Wandel im Licht. Und dennoch stehen wir mitten in der Welt. Leider ist unser christliches Leben nicht immer so, dass wir in einem Licht wandeln. Oft ist es nicht so, dass wir Sieg haben und Freude, sondern gerade das Gegenteil. Anstelle Überwindung ist da Niederlage, Krampf, Sünde. Und ich denke, dass diese Decke aus Ziegenhaaren will uns zeigen, wie komme ich aus einem verkrampften Leben zu einem Leben im Sieg? Wie komme ich aus der Niederlage zu einem Überwinderleben? Zu einem Leben der Jesus-Nachfolge, wo die Freude sprudelt, wo ich jauchzen kann, wo man vom Sieg singen kann in den Hütten der Gerechten. Wir haben gesagt, diese Decke war gemacht aus 5 Streifen und aus 6 Streifen. Und nun zählen wir diese 5 und 6 einmal zusammen. Da kommen wir auf 11. 11 ist die Zahl der Unordnung, der Missorganisation, des Unvollkommenen. Es ist die Zahl der Auflösung. Und in unserem Leben ist genau diese Zahl auch vorhanden. Wie viel Missorganisation ist da? Wie viel in unserem privaten Leben Unordnung? In unseren christlichen Ehen Auflösung? Die Zahl 11. In unseren christlichen Familien Unvollkommenheit, in den Gemeinden. Alles zeigt uns hin auf diese 11 Streifen in der Stiftshütte. Wie oft ist unser Leben mehr Schein als richtiges Sein? Ich denke hier an die Romy Schneider, die hatte alles. Die war reich, die war hübsch, die hatte Erfolg. Die ganze Welt ist ihr zu den Füßen gelegen. Und am Ende ihres Lebens hatte sie jede Nacht einen anderen Liebhaber. Und sie endet im Selbstmord. Mehr Schein als Sein. Und unser christliches Leben? Gott möchte uns dahin führen, dass wir ein Leben führen können in der Fülle. Ein Leben in der Freude. Ein Leben im Sieg. Und das zeigt uns diese Decke aus Ziegenhaar. Die Decke war gemacht aus 2 Teilen. Aus dem ganzen 11 Bahnen. Und diese 11 Bahnen wurden zu 2 Decken zusammengenäht. Auf der einen Seite 5, auf der anderen Seite 6. Die Zahl 6, haben wir gesagt, ist die Zahl des Menschen. der menschlichen Kraft. Der Mensch tief verknüpft in der Sünde. Und in unserem christlichen Leben ist es nicht auch so? Immer wieder dieser Hang zur Sünde, dieser Hang, der uns nach unten zieht, der Hang nach Selbstverwirklichung, der Hang zu den eigenen Interessen. Die Sünde ist so da, sie zieht uns nach unten wie ein Strudel. Sie packt uns an den Füßen und will uns ersäufen. Die Sünde ist im Christenleben jeden Tag da. In meinem Leben und in deinem Leben. Es ist so. Solange wir auf der Erde sind, haben wir mit der Sünde zu kämpfen. Nun kann ich auch mit der Sünde kämpfen oder kann mit der Sünde spielen. Ich kann mich gegen die Sünde wehren oder Freude haben an der Sünde. Beides geht. Und ich kann es sogar schön zudecken mit einem Mantel der Frömmigkeit. Und wisst ihr, die Bibel ist hier ganz, ganz ernst. Und die Bibel ist hier ganz, ganz konsequent. Und die Bibel sagt in Galater 6, 7 bis 8, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, und das hier schreibt der Apostel Paulus zu Gläubigen, zu den Gläubigen in den Gemeinden von Galatien. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird der Mensch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Was und wem geben wir hier Platz in unserem Leben? Das sagt uns die Decke aus 6 einzelnen Streifen. Wer bestimmt unser Leben? Unser Alltag? Welches oder wer sind unsere Freunde? Wem gebe ich mehr Gewicht? Entweder der Zahl 6, die in uns nach unten zieht, der Sünde. Welche Filme und Zeitschriften schauen wir an? Wir können alles anschauen. Aber die Bibel sagt, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Regiert die Sünde oder regiert der Herr Jesus? Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Aber wisst ihr, es bleibt nicht hier bei dieser Zahl 6 stehen. Es geht weiter. Jesus möchte uns zu einem Leben des Überwindens führen. Er möchte uns dahin führen, dass wir jubeln können und sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir den Sieg gegeben hast. Dass ich es lernen darf, mit dir ein Überwinder zu sein. Der Herr Jesus, er befreit, und zwar nicht nur halb, sondern ganz. Der Herr Jesus erfüllt dein Leben, nicht nur halb, ganz. Und darum stellt der Herr Jesus unser Zahl 6, dem Hang der Sünde, stellt er seine Zahl 5 gegenüber. Die Zahl der göttlichen Gnade in meiner menschlichen Schwachheit. Und darum sagt er auch dem Apostel Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Wenn die Sünde in unserem Leben mächtig ist, der Herr Jesus ist Sieger. Wenn der Hang da ist für die Welt, der Herr Jesus hat mehr zu bieten. Der Herr Jesus, er will unser Leben ändern. Und das zeigt diese Decke aus Ziegenhaaren. Von der Niederlage zum Sieg. Zu der herrlichen Herrlichkeit. Zu der Herrschaft, zu der wir berufen sind. Seit dem Paradies herrschen. Auch in unserem Leben. Das möchte uns diese Decke aus Ziegenhaaren zeigen. Die Decke, gemacht aus 5 Teilen und 6 Teilen, wurde in der Mitte zusammengehalten von 50 Haken aus Erz. Und es heißt hier, dass die Decke so eng zusammengeflochten werden musste, dass sie ein Ganzes bildet. 50 bedeutet, die Zahl 50, bedeutet in der Bibel die Zahl der Freilassung. Es ist das Jubeljahr. Wenn jemand sich verkaufen musste, weil er in Schuld gekommen war, wie die Witwe von Elia. Sie hatte Angst, dass jetzt der Schuldherr kommt und ihre beiden Burschen nimmt und sie verkauft, bis die Schuld bezahlt ist. Das war damals gang und gäbe, es war üblich. Aber im 50. Jahr mussten alle Sklaven frei werden. Im 50. Jahr musste das verkaufte Land wieder zurückgegeben werden an den ursprünglichen Besitzer. Im 50. Jahr kommt alles in Ordnung und darum 50 Haken aus Erz. Es soll wieder in Ordnung kommen. Das, was die Sünde auseinandergerissen hat, es wird wieder zusammengeknüpft. 50 Haken. Das, was die Sünde zerstört, das, was die Sünde verdirbt, dieses Getrenntsein, wir sind auseinandergerissen. Auseinandergerissen in unserem Leben der Zahl 6. In unserem Leben, das uns nach unten zieht, der Sünde. Wir sind getrennt von der Zahl der 5, der Zahl der Gnade. Und es soll alles wieder zusammenkommen. Und darum die Zahl 50. Stück für Stück möchte der Jesus, dass wir unser Leben der Schwachheit, der Leben der Sünde, was uns nach unten zieht, wieder einhängen bei ihm, bei seiner Gnade. Tag für Tag, Klammer um Klammer, Schritt für Schritt. Es soll wieder zurückgebracht werden an den angestammten Platz. Jesus, er ist der Sieger. Und er will auch Sieger sein in deinem Leben. Jesus, er ist der Überwinder und er will es auch sein in deinem Leben. So dürfen wir lernen, unser Leben mit ihm zusammenzuhängen. Von einem Leben der Niederlage zu einem Leben des Sieges. Und dass das nicht immer einfach ist und dass das uns alles abverlangt und dass das etwas kostet, das zeigt das Material, aus was diese 50 Haken gemacht sind. Sie waren gemacht aus Erz und damals war es das härteste Metall, das es gab. Ein Hinweis auf das Kreuz von Golgatha. Wenn ich zu einem Leben des Sieges kommen will, dann geht es nur über das Kreuz von Golgatha und sonst nichts anderes. Und hier nun ist echter Mut gefragt. Bin ich genug mutig, mich dieser Tatsache zu stellen? Es braucht keinen Mut, Downhill zu fahren, Bungee Jumping zu machen, River Rafting und wie das Zeug alles heißt. Es ist nur ein Adrenalinkick. Aber es braucht Mut, mich der Tatsache des Kreuzes Jesus zu stellen. Diese Haken aus Erz in meinem Leben einzuhängen. Schritt für Schritt. Es braucht wahnsinnigen Mut zu akzeptieren, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin in Sünde geboren und ich werde in Sünde sterben. Und es braucht Mut, mich der Tatsache des Kreuzes zu stellen, dass ich dem lebendigen Gott nichts bringen kann. Und dass Gott mich nicht so nehmen kann, wie ich bin. Es bedeutet Bankrott. Der Apostel Paulus sagt in Galater 2, 19 bis 20, und es ist die Bankrotterklärung des Apostel Paulus. Und zu diesem Punkt müssen wir alle kommen. Sonst werden unsere Zahl 5 und die Zahl 6 unseres Lebens nie zusammenkommen. Wir werden nie zu einem Leben des Sieges kommen. Nie Überwinder sein. Und Apostel Paulus hat das begriffen. Und darum sagt er in Galater 2, 19 bis 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich habe meine Haken eingehängt, sagt er. Mein alter Mensch ist mit ihm am Kreuz von Golgatha. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also jeden Tag, was er lebt, das lebe ich nicht mehr mir selber, sondern im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Dieses klare Ja zum Kreuz von Golgatha ist der Weg zur Befreiung, ist der Weg zum Sieg, von der Niederlage zum Überwinden. Und wisst ihr, unser Ja zu diesem Weg des Kreuzes, es kann ganz schwach sein. Es kann aus viel Herzensnot herauskommen. Aber wenn es da ist, da sagt der Herr Ja zu uns. Und wir dürfen lernen, Haken um Haken mit Golgatha einzuhängen. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und dass nicht alles gleich auf Anhieb klappt, ist auch normal. Wie oft fallen wir auf die Nase? Wie oft, wenn der Apostel Paulus heute leben würde, wenn er im Kiosk vorbeigehen würde, würde er sagen, Herr Jesus, ich bin mit dir gekreuzigt. Meine Augen gehören nicht mehr mir, sondern dir. Herr Jesus, reinige du meine Gedanken. Er würde bewusst Lokale und Begebenheit meiden, weil er weiß, ich bin mit Christus eingehängt. Ich lebe. Nicht ich, Christus lebt in mir. Und ich denke, wie oft hat er geweint, wenn er gemerkt hat, ein Haken ist wieder ausgesprungen. Da ging er zurück zum Kreuz. Herr Jesus, vergib. Und in der Schrift heißt es, so wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von all unserer Untugend. Die Haken sind ausgeklinkt. Er geht zurück zum Kreuz und hängt sie wieder ein. Wir dürfen es lernen, Schritt für Schritt. Und dann heißt es nämlich in 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, in tiefer Gemeinschaft, zusammengeknüpft mit ihm, verbunden mit ihm am Kreuz von Golgatha, dann heißt es, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, reinigt uns von all unserer Untugend. Und dann wird in unserem Leben Realität, dass die Zahl 6, die Zahl des Menschen, die Zahl der Sünde, die uns nach unten zieht, verknüpft wird mit der Zahl der Gnade in unserer Schwachheit. Golgatha, ein bewusstes Ja zur Durchkreuzung meiner eigenen Wege, meiner eigenen Gedanken. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wisst ihr, wenn wir das haben, dann heißt es in Hebräer 4, Vers 9 bis 10, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Und wenn wir heute in die Welt schauen, in die christliche Welt, da ist so viel Unruhe. Warum? Weil man nicht mehr am Kreuz des Herrn Jesus Christus verborgen ist. Weil man nicht gelernt hat, seine Zahl 6, der Hang der Sünde, mit der Zahl der Gnade zu verknüpfen. Der Mose hat nun endlich alle 50 Haken eingehängt. Er war bereit, den ganzen Preis zu bezahlen. 50 Haken eingehängt. 50, das Jahr des Jubels. Das Jahr der Wiederherstellung. Und wisst ihr, wenn ich bei Jesus alle meine Haken einhänge, dann darf ich es lernen, dass ich nicht mehr der Sünde dienen muss, sondern dass der Herr Jesus der Herr ist meines Lebens und dass der Herr Jesus mich befreit hat zu der wahren Freiheit der Kinder Gottes. Und es ist eine ganz andere Freiheit, als die Welt schenkt. Haben wir das getan? Habe ich meine Haken bei Jesus eingehängt? Ist es überhaupt mein Interesse, diese Haken einzuhängen? Und wisst ihr, wenn wir das wollen und wenn es unser Bestreben ist, mein herzlichstes Verlangen, dann lesen wir in 2. Mose, Kapitel 26, Vers 9. Da heißt es, 5 dieser Bahnen werden an den Längsseiten zu einem Stück verbunden, die übrigen 6 zu einem zweiten. Und dann heißt es etwas ganz Interessantes, die 6. Bahn des zweiten Teilstückes soll doppelt gelegt werden. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 auf der einen Seite, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 6. musste doppelt gelegt werden. Und jetzt zählen wir noch einmal. Wir haben gesagt, 11 bedeutet die Zahl der Unordnung, der Misswirtschaft, der Auflösung. Und das ist in unserem Leben immer der Fall, wenn wir nicht verbunden sind mit dem Kreuz von Golgatha. Und so ist es mit uns, wenn wir mit dem Herrn Jesus Christus gekreuzigt sind. Es wird nicht mehr von der göttlichen Seite auf 11 gezählt, sondern nur noch auf 10. Und wisst ihr, was 10 bedeutet? Der Kreis hat sich geschlossen, ans Ziel gebracht. Es hat sich alles erfüllt. Und dann können wir singen, wenn Friede mit Gott unsere Seele durchdringt. Aber es geht nur über das Kreuz von Golgatha. Und was hat der Jesus versprochen seinen Jüngern in der Apostelgeschichte? Hat ihnen gesagt, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist aber kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein und so weiter. Etwas weiter vorne steht, ihr werdet die Kraft empfangen. Und dann heißt es, 10 Tage später nach Auffahrt hat sich das genau erfüllt. 10 Tage, die Zahl 10, der Kreis hat sich geschlossen, ans Ziel gebracht und so ist es mit uns. Wenn wir lernen, unsere Zahl 6 mit der Herr Jesus zu verbinden, der Hang der Sünde, der uns nach unten zieht, mit seiner Zahl 5 der Gnade, in unserer Schwachheit, dann rechnet Gott nicht mehr auf 11, sondern nur noch auf 10. Wir sind ans Ziel gebracht und das ist das, was der Herr Jesus möchte, dass wir lernen dürfen, in unserer Schwachheit, In unserem Hang der Sünde, in dem Sog, der uns nach unten zieht, dass wir lernen dürfen, ein Überwinderleben zu führen. Dass man singen kann vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Aber es geht nur über das, was der Apostel Paulus den Gemeinden in Galatien geschrieben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Weg zur Freude. Das ist der Weg zur Fülle. Das ist der Weg zu einem Leben als Überwinder. Und zu dem braucht es viel Mut. Mut, um uns der Tatsache des Kreuzes zu stellen. Aber es ist der einzige und der alleinige. Und zu dem möchte ich euch Mut machen. Und zu dem möchte uns der Herr Jesus einladen. Und still werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du alles für uns getan hast. Und dass du sogar schon im Alten Testament uns aufzeigst, wie wir aus einem Leben der Niederlage zu einem Leben im Sieg kommen. Es geht nur über Golgatha. Und Herr Jesus, diese Tatsache muss ich ins Auge schauen und will ich ins Auge schauen. Und Herr Jesus, hilf dabei. Ja, Herr Jesus, deine Zahl 5, der Gnade in unserer menschlichen Schwachheit, sie ist viel größer. Und wie der Apostel Paulus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Das will ich lernen. Und ich will lernen, Herr Jesus, meine Haken bei dir einzuhängen. Tag für Tag, immer wieder neu. Und Herr Jesus, danke dir dafür, dass auch bei dir viel Vergebung ist. Wo ich gefallen bin, wo es ein Haken wieder ausgehängt hat, da darf ich ihn bei dir wieder einhängen. Denn dein Blut, es vergibt den tiefsten Schaden. Es macht unser Herz, es macht mein Herz so froh. Wo ist ein Gott zu finden, wie ihn wir bei dir haben? Und darüber, Herr Jesus, beten wir dich an und preisen dich. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Samuel Rindliesbacher mit dem Thema »Es braucht Mut, um anders zu sein«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat und Ihnen geistlich eine Hilfe ist. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!